Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Zwei Reporter, ein Buch. Klaus Brinkbäumer ist der eine, früher Chefredakteur beim Spiegel und bis heute Korrespondent in den USA. Der andere, Stefan Lambi, Filmemacher für die ARD. Beide haben viele Jahre in den USA verbracht, als Korrespondenten und auch privat. Und jetzt haben sie sich zusammengetan für einen gemeinsamen Film und ein gemeinsames Buch. Im Wahn, die amerikanische Katastrophe, so lautet der Titel. Und vor ein paar Tagen habe ich mit beiden gesprochen. Guten Tag nach Hamburg.
Guten Tag, hallo.
Hallo Herr Raphansel, grüße Sie.
Ja, die USA, die sind gespalten wie nie. Das ist ja so ein Klischee, das man immer sagt. Aber stimmt das überhaupt? Also aus Ihrer Erfahrung, waren die USA je ein geeintes, harmonisches Land?
Das Land war jedenfalls funktionsfähiger. Also Aggression gehörte immer zu den USA. Es gehörte sogar Gewalt immer zu den USA. Die Geschichte ist eine sehr gewalttätige. Und wenn ein Land eine solche Bürgerkriegsvergangenheit hat wie die USA und eine Vergangenheit der Sklaverei, auch der Eroberung und des Völkermords, dann kann man ja nicht sagen, dass die Vergangenheit immer friedlich gewesen sei. Was aber neu ist, ist diese Form der Polarisierung. Die gab es so in früheren Epochen der amerikanischen Geschichte nicht. Dass die Gesellschaft so gespalten ist wie jetzt, dass sie sich nicht mehr über Wirklichkeiten verständigen kann und folglich auch nicht mehr über Strategien, Handlungsweisen, dass sie nicht mehr politische Beschlüsse fällen kann, weil sie zerfallen ist in zwei Hälften, das ist in der Tat neu.
Und diese Spaltung hat strukturelle Ursachen, das ist vielleicht auch neu durch eine Veränderung der Medienlandschaft, auch eine technologische Veränderung der Medienlandschaft und neu ist sie auch, weil diese Spaltung von ganz oben, also aus dem Weißen Haus, betrieben wird, aktiv betrieben wird.
Trotzdem hatte ich den Eindruck, die zentrale These Ihres Buches lautet schon, die Ära Trump hat eigentlich lange vor Trump begonnen. Mit wem hat die denn begonnen?
Naja, das hat eine der Interviewpartnerinnen, Jill Lepore, auch gesagt. Die Katastrophe begann lange vor der Pandemie und das ist ein wenig das Thema unseres Buches. Wir fangen mit den Erlebnissen an, die wir selber kennengelernt haben. Ich habe Familie dort und war als junger Schüler in den 70er Jahren da, kann das also einigermaßen vergleichen und habe auch die Watergate-Affäre erlebt. Kann ich sagen, dass es damals natürlich eine gravierende Spaltung gab, schon in den 60er Jahren. Es gab politisch motivierte Morde. Aber, und das unterscheidet die Spaltung damals von der von heute, Amerika hatte eine gesellschaftliche Mitte. Die wurde zusammengehalten von Journalistinnen und Journalisten, von Zeitungen, auch von großen Fernsehsendern, die allseits respektiert wurden. Ich erinnere an die Recherche von Bob Woodward und Carl Bernstein von der Washington Post. Das wurde alles in allem nicht angezweifelt. Das ist heute ganz anders. Die Arbeit von Journalisten wird von ganz oben, vom Präsidenten, angezweifelt. Und er versucht, die eine Hälfte der Bevölkerung gegen die andere auszuspielen, auszutricksen, aufzuhetzen. Auch das ist eine ganz neue Qualität. So haben wir beide, das kann ich glaube ich sagen, noch nicht erlebt.
Ich fand das sehr spannend, dieses Kapitel. Sie haben jetzt gerade das Stichwort Watergate genannt, das Kapitel zu Nixon und Kissinger, weil ich da bei Ihnen lese, dass auch Nixon schon die Presse als den Feind bezeichnet hat und sich selber als Opfer einer Hexenjagd bezeichnet hat. Das ist ja, als hätte der ein Skript für Trump geschrieben.
Das kann man so sehen, ja. Der hatte damals schon eine sogenannte Enemies-List. Die kam im Zuge der Hearings zur Watergate-Affäre ans Tageslicht. Da standen am Anfang ein Dutzend Leute drauf und dann fand man heraus, dass da irrsinnig viele drauf standen.
Also die wurde immer länger.
Wurde immer länger. Je länger die Ermittlungen dauerten, desto mehr Leute standen da drauf. Am Schluss waren einige Intellektuelle beleidigt, dass sie dann nicht drauf standen. Also es hatte absurde Züge. Nein, Nixon hat kritische Journalisten als Feinde bezeichnet. Er hatte diese Enemies-List. Und es gab die Absicht, Leute, die auf dieser Liste standen, bei Steuerprüfungen besonders hart ranzunehmen. Also es war nicht nur irgendwie so eine Marotte des Präsidenten. Er hat richtig versucht, die zu bekämpfen. Und das versucht Trump ja heute auch, bis hin zum Vokabular. Sie haben das schon erwähnt, Nixon hat damals von der Witch Hunt gesprochen. Trump redet heute von der Hexenjagd. Da gibt es ganz starke Bezüge bis in die tägliche Sprache der damaligen und des heutigen Präsidenten.
Trump hat auch weitere Dinge von Nixon kopiert, die wirklich interessant sind. Das, was er zuletzt versucht hat im Zuge der Black Lives Matter-Demonstrationen, die innere Sicherheit zum zentralen Thema eines Wahlkampfes zu machen, die vermeintliche Bedrohung der amerikanischen Vorstädte, das stammt von Nixon. Nixon hat das 68 versucht und erfolgreich umgesetzt, als es zu Demonstrationen nach dem Mord an Martin Luther King gekommen war. Nixon allerdings war der Kandidat, er war noch nicht der Präsident, er war also nicht derjenige, der für den Zustand des Landes verantwortlich war. Das ist der wesentliche Unterschied. Aber Trump versucht eine ähnliche Politik wie Nixon auch an der Stelle.
Ein Unterschied ist natürlich, dass Nixon letztlich nicht damit durchgekommen ist, dass damals Lügen tatsächlich Konsequenzen hatten. Das hat sich schon geändert, wenn ich Ihr Buch richtig verstehe.
Das hat sich geändert, wobei man noch nicht sagen kann, ob Trump wirklich damit durchkommt. Ja, er hat das Amtsenthebungsverfahren überstanden, weil seine Partei ihn gestützt hat. Die Partei der Republikaner ist sehr, sehr geschlossen, wenn es darum geht, die Macht zu erhalten. Aber offen ist ja, ob er wiedergewählt werden wird. Ob die Bürger es nicht tatsächlich leid sind, ob sie ihn nicht auch bestrafen für Lügen, über 20.000 Lügen im Amt, für Korruption, für Nepotismus, für die Behandlung der Corona-Epidemie. 218.000 Tote in dem Moment, wo wir jetzt reden. Und ob er damit wirklich durchkommen wird, ist eine offene Frage.
Da klingt jetzt schon an, was unglaublich vieles alles passiert ist in diesem Jahr. Sie haben, wenn ich das richtig im Kopf habe, im Juni 2019 mit Ihrem Buch angefangen. Sie haben es gerade Corona genannt. Es gab die Black Lives Matter-Bewegung. Es gab das Amtsenthebungsverfahren, das gescheitert ist. Es gab die Mueller-Investigation, die auch nicht wirklich Konsequenzen hatte. Und es passiert auch jeden Tag immer noch Neues. Wie schreibt man da ein Buch? Wie dreht man da einen Film, wenn man eigentlich jede Woche eine aktualisierte Neuauflage rausbringen müsste?
Was wir im Moment übrigens tatsächlich tun, wenn ich das kurz sagen darf, wir sind jetzt in der vierten Auflage und aktualisieren.
In den paar Wochen.
Ja, ja. In Wahrheit haben wir natürlich früher mit der Recherche begonnen, ohne es zu wissen. Also Stefan hat Henry Kissinger wann interviewt, Stefan?
2006.
Zu Nixon für einen Dokumentarfilm damals. Und da gibt es natürlich Unmengen Recherchematerials, die wir jetzt für dieses Buch, da wir historische Bezüge entwickeln wollen, nutzen können. Dann, Sie haben völlig recht, das konkrete Buch begann vor anderthalb Jahren mit einem etwas anderen Ansatz. Wir wussten noch nichts von Covid-19. Wir waren dann aber überrascht davon, dass Covid-19 zum Narrativ, zum Thema unseres Buches sehr schnell zu passen schien, weil ja auch diese Pandemie Teil der amerikanischen Politisierung wurde und Spaltung wurde. Also wenn Sie sich anschauen, wie Demokraten und Republikaner auf dieses Thema blicken, dass die einen die Maske und Abstand halten ernst nehmen und die anderen es verspotten, dass darüber gestritten wird, ob es die Pandemie wirklich gibt, ob sie nicht vielleicht eine Erfindung des politischen Gegners ist, all dies passt zum amerikanischen Wahn, wie wir ihn nennen, zu dieser Verzerrung. Und das heißt, wir konnten das Buch fortschreiben, erweitern, aktualisieren mussten wir es in der Tat. Also zum Beispiel, als Trump selber erkrankte, wollten wir das natürlich unbedingt noch hineinnehmen. Und trotzdem, irgendwann zieht man dann einen Strich und ich hoffe, es ist eine runde Erzählung geworden.
Wir hatten in der Tat im Herbst 2019 und Januar 2020 das Gefühl, das Impeachment-Verfahren ist die große Geschichte des Buches und auch des Films.
Das war der Kern, genau.
Und haben auch
das dachte man an vielen Stellen, das sei jetzt die große Geschichte.
Und haben auch mit entsprechendem Aufwand immer wieder im Kongress gedreht und recherchiert, Interviews geführt. Und jetzt ist das eine wichtige, aber im Kern doch eine Nebengeschichte, die überdeckt wird von Corona, Black Lives Matter und eigentlich viel größeren Themen. Die ist ein bisschen nach hinten gerutscht, aber sie hat uns lange sehr intensiv beschäftigt. Und daran kann man ablesen, welche Ausmaße dieser tägliche Wahn hat, dass eine wahnhafte Geschichte wie das Impeachment-Verfahren mit all den Verdrehungen und Lügen jetzt so auch im Bewusstsein, in Erinnerung nach hinten gerutscht ist und überlagert wird von noch größeren wahnhaften Geschichten und Verdrehungen.
Stefan Lambi und Klaus Brinkbäumer im Deutschlandfunk Kultur mit ihrem Buch Im Wahn, die amerikanische Katastrophe. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie Sie beim Schreiben und Drehen dachten, das Impeachment-Verfahren sei jetzt so die zentrale Story dieses Jahres und mittlerweile haben viele schon vergessen, dass überhaupt stattgefunden hat. Wie und wozu noch an einem Buch arbeiten, das Fakten versammelt? Was sind Tatsachen und Beweise überhaupt noch wert? Hat sich Ihre Arbeit manchmal ein bisschen vergeblich angefühlt?
wenn Sie den Anspruch haben sollten, mit einem solchen Buch die Gesellschaft, über die Sie schreiben, wirklich zu verändern, dann kann man das wahrscheinlich illusorisch nennen oder vielleicht auch naiv. Aber wir halten das, oder ich spreche jetzt für mich, ich halte das, worum es sich in diesem Buch dreht, für ein zentrales Thema westlicher Gesellschaften und Demokratien. Das, was sich strukturell verschoben hat, was hat sich geändert in den USA, seit Fox News gegründet wurde, der sehr, sehr, sehr konservative, man kann auch sagen, rechtsextreme, jedenfalls in Teilen ist er das, Nachrichtensender aus dem Reiche Murdoch. Was hat sich durch soziale Medien wirklich verschoben? Was geschieht, wenn eine Gesellschaft sich entschieden hat, wirklich polarisiert sein zu wollen? Viele Amerikaner wünschen das ja so, wie es gerade ist. Was macht das mit einer Gesellschaft? Das ist unser Thema.
Sie schreiben, wenn Sie die literarische Technik nehmen, die wir im Buch benutzt haben und noch viel stärker im Film, dann ist es, wenn Sie so wollen, eine große Montage. Also wir präsentieren Fakten, jedenfalls das, was wir für die Fakten halten, nach entsprechender Recherche, und konfrontieren das mit dem Narrativ der Fernsehsender, und zwar entgegengesetzt CNN und MSNBC auf der einen Seite und Fox News auf der anderen Seite. Dazu gehören noch radikale, konservative Talk-Radio-Moderatoren und das Narrativ des Präsidenten im Weißen Haus. Und das stellen wir gegeneinander. Beim Film ist es ganz klar, wir verzichten auf jeden Kommentartext. Das ist eine klare Montage. Und im Buch machen wir es auch. Allerdings gehen wir da, wir haben ja am Anfang unseres Gesprächs darauf hingewiesen, noch stärker in die Geschichte, also bis hin zu Watergate und Richard Nixon.
Und Sie betonen am Anfang Ihres Buches, Sie hätten den Anspruch, neutral auf diese Entwicklungen und auf den Präsidenten der USA zu blicken. Das ist ja eine schwierige Frage. Wie neutral kann man auf einen Präsidenten blicken, der die freie Presse zum Feind des Volkes erklärt? Das ist ja auch ein Thema, über das Sie zum Beispiel mit dem CNN-Chefkorrespondenten im Weißen Haus, Jim Acosta, reden. Wie umgehen als Journalist mit sowas? Was hat er Ihnen erzählt?
Na, man muss immer wieder versuchen, auf Distanz zu gehen, auch persönliche Angriffe nicht zu nahe kommen zu lassen. Neutralität zu erreichen beim Schreiben ist wichtig deshalb, damit man einen gelassenen Text, einen ruhigen Text, einen analytischen Text schreiben kann.
Dazu gehört man. Die Neutralität kann man ja auch zumindest versuchen herzustellen, indem man beide Seiten zu Wort kommen lässt.
Ganz wichtig, ja.
Also wir haben uns sehr bemüht, Menschen aus dem direkten Umfeld von Donald Trump zu Wort kommen zu lassen und haben in Sebastian Gorka, einen Berater damals wie heute, der auch für Breitbart gearbeitet hat, mehrfach interviewt. Wir haben mit Wählerinnen und Wählern von Trump bei Wahlkampfveranstaltungen gesprochen, um herauszufinden, was die so doll finden an Trump. Also das ist deshalb kein einseitiges Buch. Also wir, nochmal zurück zur Montage, versuchen gegeneinander zu stellen, unterschiedliche Perspektiven.
Diese Methode, beide Seiten zu Wort kommen zu lassen, das ist ja eine Methode, die in den USA mittlerweile durchaus umstritten ist, weil manche dann sagen, damit stellt Journalismus so eine falsche Ausgewogenheit her. Also wenn der Präsident sagt, die Presse ist Feind des Volkes, dann kann man das nicht ausgewogen nebeneinander stellen.
Es sind für mich zwei Ebenen. Was in den USA umstritten ist und ich glaube zu Recht umstritten ist, ist, wenn die New York Times eine analytische Geschichte über den Klimawandel schreibt, soll sie dann immer auch die wenigen Wissenschaftler gleichrangig zitieren und ihnen gleich viel Raum geben, die sagen, den Klimawandel gäbe es nicht. Das war in Amerika früher so. Und heute sagen Medien wie die New York Times oder die Washington Post, nee. Also wenn Dinge wirklich klar sind, also wenn eine Tatsache bewiesen ist, dann gibt es keine Gegenseite, die wirklich befragt werden müsste. In unserem Fall würde ich sagen, ist das etwas anderes. Wenn wir über die Spaltung der Gesellschaft schreiben und die diagnostizieren, analysieren, verstehen wollen, dann würde das nicht funktionieren, wenn wir nicht versuchen würden, auch mit Leuten wie Gorka zu sprechen darüber, wie die darauf blicken. Gorka zum Beispiel sagte uns den einen Satz, dass Demokratie ein Autorennen sei und es gehe darum, wer das schnellere Auto habe, der gewinne. Demokratie habe nichts damit zu tun, das Land zu einen. Die wollen das gar nicht. Das war für mich wirklich erhellend. Bis dahin hätte ich immer gedacht, dass ein demokratischer Präsident oder eine Präsidentin, Kanzlerin, Kanzler, zumindest nach der Wahl einen anderen Ton anschlagen würde und versuchen würde, die Gesellschaft zusammenzuhalten oder wieder zusammenzuführen. Nee, nicht mehr in den USA.
Ich finde es intellektuell auch interessanter, spannender, herauszufinden, was jemand denkt, der anders ist als ich. Also ich will schon herausfinden, wie jemand wie Sebastian Gorka auf so einen Satz kommt mit dem Autorennen. Was steckt da dahinter? Was ist das Konzept? Was sind die Gehirnwindungen von Gorka und somit auch des Präsidenten, weil der wie so ein Sprachrohr ist? Insofern haben wir wirklich nicht nur oft, sondern auch sehr gerne mit dem gesprochen und uns gerieben, was am Schluss übrigens in einem Eklat endete, weil er dann
er schreibt Ihnen, Skype, melden Sie sich nie wieder bei mir.
Nie wieder, ja.
Genau, bei einem Skype-Interview dann beim Telefon, würde man sagen, aufgelegt hat und das war's.
Seitdem Stefan hat eine, hat eine ganz klare, faire Frage gestellt. Nett war sie nicht, aber sie war fair und in dem Moment bekam dieser Wutausbruch. Es war wirklich erstaunlich.
Also das Interesse herauszufinden, was die Gegenseite denkt, wenn ich das so sagen darf, das war dann am Schluss einseitig. Wir hatten das Interesse nach wie vor, er aber offenkundig nicht, weil er sagte, naja, wenn ihr was Negatives über die Demokraten herausfinden wollt, dann meldet euch gerne wieder. Das ist eine Vorstellung von Journalismus, die ist mir wirklich sehr fremd.
Das sind viele, viele solche wirklich spannende Gespräche, die Sie versammeln. Viele Gesprächspartner sagen, die Ära Trump, selbst wenn er abgewählt wird, die ist eigentlich nicht vorbei. Ich will jetzt nicht diese dumme Frage stellen, was Sie glauben, ob er abgewählt wird oder ob er nicht abgewählt wird. Ich wüsste aber gerne von Ihnen, egal wie die Wahl ausgeht, glauben Sie, es ist irgendwie eine Verbesserung für das politische Klima in diesem Lande in Sicht?
Ja, sie ist jedenfalls möglich, es ist aber nicht einfach. Also wenn ein Land so polarisiert ist wie dieses, über das wir gerade reden, ist es nicht so leicht, dann die Richtung wieder zu ändern und wieder konstruktiv zu werden. Joe Biden alleine wird das nicht schaffen, wenn er gewählt wird. Und dann aber, wenn man zurückschaut in die jüngere Geschichte der USA, ich jedenfalls hatte nach der Ära George W. Bushs Zweifel, ob die USA die Richtung wieder ändern könnten. Und dann kam Obama und das Land sah plötzlich von einem Tag auf den anderen ganz anders aus und war in vielen Teilen ja auch anders. Was ich damit sagen will, Wandel ist immer möglich und Selbsterkenntnis auch und vielleicht sogar Selbsterneuerung.
Aber die Veränderungen, wir sprachen ja am Anfang darüber, die sind so tiefgreifender, struktureller Natur, diese kann man nicht abwählen. Dafür kann man höchstens Gesetze, Mediengesetze schaffen, aber man kann sie nicht abwählen. Insofern, glaube ich, wird sich mit dem 3. November und den Tagen danach auch nichts strukturell verändern. Und sie hat auch nur bedingt mit Trump zu tun. Dem gehen wir ja in dem Buch nach. Also die Spaltung, so wie wir sie wahrnehmen, begann spät in den 80er Jahren und hat sich immer verschlimmert. Und auch die Spaltung während Obama wurde ja auch nicht geringer.
In einem Punkt übrigens ist das Wahlergebnis ganz wichtig, wenn die Republikaner sehen sollten, dass sie am 3. November klar bestraft werden für die vergangenen 4 Jahre, dann werden sie auch ihren Kurs ändern. Wenn Biden knapp gewinnen sollte und die Republikaner sagen können, das ist irgendwie mit Wahlbetrug in Verbindung zu bringen oder so, dann könnte es sein, dass Trumps Söhne, Don Jr. vor allem, der ältere Sohn, oder Fox News-Moderatoren wie Tucker Carlson, die Erben Trumps werden und dann den sogenannten Trumpismus in die nächste Phase tragen und 2024 antreten. In einem Satz, es kann sein, dass die Republikaner eine komplett neue Richtung einschlagen, nämlich nach einer verheerenden Wahlniederlage, oder es kann sein, dass sie weitermachen.
Klaus Brinkbäumer und Stefan Lambi im Deutschlandfunk Kultur. Die beiden haben zusammen das Buch geschrieben, Im Wahn, die amerikanische Katastrophe. Das ist bei C.H. Beck erschienen. Und sie haben einen Film zusammen gedreht. Der kommt am Montag, jetzt am 26. Oktober in der ARD nach den Tagesthemen. Dankeschön.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Danke Ihnen auch.